Ja, Klaus, vielen Dank für die netten einleitenden Begrüßungsworte. Danke auch an euch alle für eure Anteilnahme und Unterstützung schon so viele Jahre, Jahrzehnte habe ich gerade gedacht, für eure Gebete und die finanzielle Unterstützung. Ja, auch der Dank gilt im Namen unserer afrikanischen Geschwister, die wir noch immer betreuen, besuchen dürfen. Ihre Not nach Corona und jetzt durch die Folgen des Ukraine-Krieges sind doch deutlich massiver als hier bei uns. Und doch freuen wir uns, wenn auch das, was wir tun dürfen, nur ein kleiner Tropfen auf einen ganz heißen Stein ist, aber hier und da darf Einzelnen gedient werden und das macht uns froh. Ja, herzliche Grüße auch aus meiner Heimatgemeinde hier in Hattingen an der Ruhr, Ennepe-Ruhr-Kreis und auch von meiner Frau. Der Grund, warum ich jetzt nicht bei euch bin, was ich gerne wäre, vielleicht gerade noch mal eben die Frage, ist die Lautstärke gut genug? Könnt ihr mich gut verstehen? Sonst meldet euch bitte.
In Ordnung, prima. Dankeschön.
Ja, gerne. Ja, auch an Lennart vielen Dank für die Technik und alle Musiker und wer immer involviert ist heute Morgen. Ja, der Grund, warum ich nicht bei euch bin, ich hatte vor 2,5 Wochen eine Herzkatheteruntersuchung. Die Ärzte suchen irgendein Problem. Und weil ich den Rest des Tages nicht Auto fahren durfte, nach der Untersuchung hat die INI mich dann ins Krankenhaus gefahren und nachdem sie mich auf dem Wartezimmer abgeliefert hatte, ist sie auf demselben Flur noch so ungünstig gestürzt, dass sie sich den ganzen linken Ellenbogen zerschmettert hat. 2 Tage später wurde sie dann 5 Stunden lang operiert und als Folge davon ging der Kreislauf auch hoch und runter und Herzrasen und Beta-Blocker neu einstellen, sodass ich jetzt ganz froh bin von zu Hause aus. Sie liegt hier Zimmer weiter, hört vielleicht auch zu, ja, bei euch sein darf. Live ist natürlich immer schöner, aber die Situation ist gerade so. Danke, wenn ihr auch für uns betet, dass ja, ihr Arm wieder erhalten bleibt, dass sie wieder Klavier spielen kann und ihr Arm in Ordnung kommt und Gitarre spielen kann. Ja, ihr Lieben, ich war ja heute Morgen in der ersten Stunde auch dabei und es ging ja um unseren Retter, um den König, dass wir ihm Lieder zugesungen haben. Ich liebe dich, Herr. David hat das auch mal getan in Psalm 18. Ich liebe dich, Yahweh, meine Stärke. Und um diesen Herrn und König soll es gehen. Wir sind ja in Deutschland nicht so königsorientiert. Ini kommt ja aus den Niederlanden, da ist das alles ein bisschen anders. Da gibt es einmal im Jahr auch zum Geburtstag des Königs eine Feier und dann besucht er immer eine Ortschaft und die wissen das natürlich im Vorfeld, dass er kommt und das ganze Dorf oder Städtchen bereitet sich natürlich vor, um den König zu begrüßen. Und so dürfen wir auch uns vorbereiten. Eingangs haben wir gesungen, Herr Jesus, komm und der Tag wird kommen, dass wir ihn sehen. Und da stellt sich die Frage, warum machen wir das eigentlich alles, was wir jetzt hier so machen, noch in der Abwesenheit des Königs, dass wir uns einsetzen für sein Reich. Und da habe ich mal 7 Punkte und einen davon würde ich gerne mit euch besprechen. Ich will mal versuchen, ob meine Präsentation jetzt aufgerufen ist. Werden kann. Könnt ihr das sehen? Ja, ich sehe den Bildschirm auch. Ich muss jetzt nur eben gucken, wie ich den auch größer bekomme. Das gelingt mir gerade noch nicht so ganz. So, jetzt sollte es doch wohl soweit sein. Ja, die Frage, die ich gerne besprechen möchte mit uns, ich bin da ja auch mit euch im gleichen Boot. Warum arbeiten wir mit im Reiche Gottes? Die Mitarbeit. Ich habe mal so ein bisschen im Neuen Testament nachgesehen, wie oft das Wort Mitarbeiter vorkommt. Das ist sehr ermutigend. Das macht mir auch Mut. Wir dürfen mitarbeiten unter der Leitung des Herrn durch seinen Geist. Aber auch miteinander dürfen wir dem Herrn dienen. Und was bewegt uns dazu? Warum tun wir das? Was bewegt mich und dich, morgens fröhlich aus dem Bett zu steigen und als Botschafter Jesu unterwegs zu sein? Wie gesagt, 7 Punkte, die ich habe. Ihr könnt sicherlich noch den ein oder anderen dazu finden. Und den ersten wollte ich gerne mit uns besprechen, weil Jesus Christus unser Herz gewonnen hat. Schließt ja sicherlich auch nahtlos an die erste Stunde. Der zweite Punkt, weil wir wissen, wir arbeiten für eine richtige Sache. Wir setzen uns ein für eine Sache, die richtig ist. Und ja, wir wissen auch, wie das Ganze ausgehen wird. Es wird am Ende erfolgreich sein. Die Zwischenetappen sind vielleicht nicht so erfolgreich. Wir haben hier in unserer Gegend eine ganze Reihe geflüchtete Menschen. Wir machen da so eine integrative Arbeit unter geflüchteten Menschen. Und vor ein paar Tagen war da auch einer, hatte einer von denen Geburtstag. Die meisten sind aus dem Iran. Und mit einem sprach ich darüber, wie der Schah so am Ende der 60er Jahre gestürzt wurde. Das Volk ging auf die Straßen, die wollten den nicht mehr. Der hatte eine ganz opulente 2000-Jahresfeier des Persischen Reiches gemacht für 100 Millionen Dollar. Und nebenan hungerten die Menschen und die haben den einfach verjagt und sind auf die Straße gegangen und haben ihr Leben gegeben, um dann Platz zu machen für einen Khomeini. Aber wir dürfen wissen, ihr Lieben, wenn wir unser Leben, unsere Zeit, unsere Ressourcen geben, wofür wir das tun, dass das erfolgreich sein wird. Er hat jedem von uns Gaben anvertraut, die wir gerne für ihn einsetzen dürfen. Wir sind seine Botschafter, seine Gesandten. Und das macht uns auch froh, dass wir diesem König dienen dürfen. Er ist der Fürst, der Könige der Erde. Und zum Schluss hat er noch Lohn verheißen. Es ist schon überhaupt eine Gnade, dass wir ihm dienen dürfen. Und Paulus schreibt einmal, dass wir überall im Triumphzug Christi umhergeführt werden, die Erkenntnis Gottes verbreiten wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Ja, Triumphzug, Empfänger, die Korinther wussten darum. Das war bei den Römern so üblich, wenn ein großer Feldherr einen Sieg errungen hatte, dann brachte er die Gefangenen nach Rom und führte sie im Triumphzug durch die Stadt. Die wurden mit Steinen beworfen und verachtet, aber sie waren im Triumphzug. Und so sind wir im Triumphzug des Gekreuzigten. Und möge der Herr mir und euch die Gnade schenken, dass wir, bis er kommt, auch in dieser Nachfolge täglich stehen. Ja, Punkt 1. Er hat mein Herz gewonnen. Ich lese dazu aus dem Galaterbrief 2,20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt, sich selbst für mich hingegeben hat. Es hat mal ein Prediger gesagt, wenn ich oder wenn du der Einzige gewesen wärst, der gerettet wäre, hätte werden müssen, er wäre gekommen für dich. Er hat dich geliebt, mich geliebt. Welch ein schönes Wort. Ich habe mal diese Geschichte gelesen von dem Pastor Wilhelm Busch, der ja ganz hier in der Nähe, wo ich wohne, gewirkt hat in Essen. Und er berichtet folgende Geschichte. In Wuppertal lebte ein Lederhändler. Der war ein rechter Seelsorger. Zudem kam einmal ein junger Mann und sagte: Wenn Jesus mich fragt, hast du mich lieb? Kann ich ihm nicht antworten, mein Herz ist so kalt. Da antwortete der Lederhändler: Freund, dann dreh doch die Frage herum, frag du deinen Heiland, hast du mich lieb? Einen Augenblick lang war er still, dann fing das Gesicht des jungen Mannes an zu leuchten. Ihm ging nun die Liebe auf, die Jesus zu uns hat. Und daran entzündete sich sein Herz. Ja, ihr Lieben, das möchte ich auch, dass der Herr mein Herz entzündet, so wie wir oft singen, zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Hell möge es leuchten, lieber Heiland dir. Das sagte Paulus einmal, die Liebe des Christus drängt uns. Ich frage mich manchmal, ist das noch so in meinem Leben, drängt mich seine Liebe noch so? Ja, es gibt so in unserem Leben einen Zeitgeist, der macht uns sehr müde. Da ist Beruf, Familie, fit sein, Sport, Müll trennen, Karriere. Und das alles noch unter einen Hut zu kriegen. Jetzt hat die Schule wieder angefangen für die Eltern, Klassenabende und Elternsprechtage und so weiter. Kinder zum Sport. Das macht sehr viel Stress, das macht müde. Und jetzt kommen wir Christen noch und arbeiten noch in der Gemeinde und erwarten auch, dass der ein oder andere auch mitarbeitet. Ein Journalist, der hat mal Folgendes gesagt: Wir haben sehr viel Know-how, aber sehr wenig Know-why. Also warum machen wir das eigentlich? Wir haben Seminare, wir haben Bücher, wir haben Bibelkommentare, Studienbibel und immer wieder wird noch eine gekauft, wenn ich dann auf einer Tagung bin und dann kommt wieder einer von den Verlegern und sagt, wir haben gerade eine neue Studienbibel und wenn ihr die jetzt habt, dann kaufe ich doch manchmal noch wieder eine. Wir haben alles so viel, aber wir sind oft so müde und wir müssen einfach immer wieder uns neu daran erinnern, warum tun wir was und für wen tun wir was. Man fragt sich ja vielleicht zum Beispiel diese Greenpeace-Leute, warum ketten die sich an einer Ölplattform fest und sagen, hier wird keine Tonne Zink einfach so versenkt? Oder warum tun die sich zwischen die Fangboote und die Walfische mit ihren kleinen Schlauchbötchen? Das sind Leute, die haben Visionen, die wissen, wofür sie das machen. Oder so Selbstmordattentäter. Jeder Mensch braucht irgendwie eine Quelle, für die er lebt. Und wir möchten alle zu etwas gehören, was größer ist als wir selber. Ja. Und dann kommen noch wir Christen. Wir haben gerade gelesen von Paulus, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der mich geliebt hat. Wir hatten in der ersten Stunde ja auch daran gedacht, er kam, um uns zu retten. Er kam, um den Vater zu verherrlichen dort am Kreuz, zu zeigen, dass er ein Gott der Liebe ist, gerecht und heilig und uns zu retten. Und beides hat er vollständig getan. Und möge die Liebe des Herrn mich und uns immer wieder an Fachen oder drängen, wie wir gelesen haben. Ist ja im Matthäus-Evangelium steht, bei der Suche nach einem Verlorenen freut sich der Suchende, und er ist ein Bild des Herrn, wenn er das Schaf gefunden hat. Mehr als 99, die nicht verirrt waren. Und vielleicht ist auch unter uns einer heute Morgen, der noch verirrt ist. Der Retter sucht dich und liebt dich und lädt dich ein. Aber vielleicht ist auch ein Gotteskind da, was müde geworden ist, aus verschiedensten Umständen des Lebens, die Führung des Herrn einfach nicht versteht. Vielleicht dürfen diese Worte auch für dich eine Ermutigung sein, dich wieder neu auf den Herrn zu besinnen. Er freut sich. Er war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das war so ein historisches Datum, ja. Aus des Himmels Herrlichkeit kam er hier in den Staub der Straße. Wenn wir sein Klagen in den messianischen Psalmen lesen, dann sehen wir, ich aber bin stets Gebet. Mit Tränen ging er nach Golgatha und hat Gehorsam gelernt an dem, was er gelitten hat, bis zum Tod am Kreuz. Und auch die Jünger standen natürlich immer vor der Herausforderung. Viele hatten den Herrn verlassen dort in Johannes 6 und der Herr sagt jetzt den 12 nicht, kommt mal her, ich erkläre euch das alles nochmal, war auch sehr schwierig natürlich zu verstehen. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken, aus ästhetischen Gründen für Juden ja undenkbar. Und da gingen viele weg und er sagte zu den anderen, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja, und alle die, die den Herrn kennen, haben das auch immer wieder gesagt. Herr, wohin soll ich gehen? Du hast mein Herz erobert. Ich möchte bei dir bleiben, bei dem, der mich so geliebt hat. Ja, wisst ihr, der Herr hat uns nicht auf die Knie gepeitscht, wie die großen Herrscher dieser Welt es tun, mit ihren Untertanen. Vielleicht nicht alle, aber viele. Nein, er hat uns auf die Knie geliebt. Und er hat durch seine Liebe mehr Herzen erobert als Cäsar, Alexander der Große und Napoleon zusammen durch seine Liebe. Und er ist immer noch dabei. Und gerade in Ländern, in denen äußerlich viel Armut ist, wenden sich viele Menschen zum Herrn. Und wir hoffen und beten, dass auch unsere Zeitgenossen, ich lebe hier in einer Stadt, da leben 380.000 Menschen, die alle Jesus brauchen, dass Gott ihnen nochmal eine Erweckung schenkt. Ja, der springende Punkt ist also, dass der Herr unser Herz erobert hat. Ja, er hat uns geschaffen und erlöst. Er hat Anspruch und Recht auf uns. Wir sind ja, wie die Apostel sagen, Sklaven Jesu Christi, aber dieses Joch nehmen wir auf uns. Er sagt, kommet her zu mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Oder wie Petrus, Herr, wir kommen zu dir, du hast mein Herz erobert. Und das hat er getan mit bedingungsloser Liebe. Als ich zum Glauben kam, ich war ein Kind von 9 Jahren, anhand eines Traktates des Missionswerks Heukelbach. Hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich auch gefestigten Frieden hatte. Aber da hat der Herr auch nicht gesagt, ja, Herbert, wir lassen uns dann mal probieren, eine Probezeit von 6 Monaten und danach, nein, bedingungslose Liebe. Und wenn wir so in dieser Liebe zu ihm stehen und seine Liebe auf uns eingehen lassen, dann kann es losgehen im Reich Gottes. Das ist dann auch unsere Kraftquelle. Ja, ich habe hier einen Teil einer Geschichte mitgebracht. Ihr kennt die Geschichte, wir kennen sie aus der Sonntagsschulzeit von Ruth, die zu ihrer Schwiegermutter sagte, wo du hingehst, will ich gehen, wo du bleibst, will ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Ja, das haben wir unserem Herrn gesagt. Ich möchte mit dir gehen. Dafür möchte ich mich einsetzen, auch für dein Volk, auch für deine Gemeinde. Johannes hat ja mal gesagt, wir sind schuldig, füreinander das Leben zu geben. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir füreinander sterben, aber dass wir auch für die anderen leben, dass wir uns die Frage stellen, was kann ich tun, dass es dem anderen besser geht? In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, dass wir Antworten sein dürfen auf die Fragen der Menschen. Ja, und wenn dann diese Liebe wie bei Ruth befreit ist vom Egoismus, dann, ja, dann gibt es einen Weg, auf dem wir gehen können und sagen, Herr, deine Sache ist auch meine Sache, dir will ich folgen. Du hast alles für mich gegeben. Du baust dein Reich, geliebter Herr, für mich. Und ich möchte mit dir bauen. Ich möchte dabei sein, wenn du baust. Und wie gesagt, das ist ein ganz großes Vorrecht. Das ist Gnade. Wir haben es alle nicht verdient, die Erlösung nicht, aber auch diese Anteilnahme und zu sehen, wo wirkt der Herr gerade. Und besonders bei der ZAM erleben wir das doch auch immer wieder, dass es Länder gibt, wo Gott plötzlich Erweckung schenkt, Aufleben, wo Menschen fragend werden und wie gesagt, oft die Armen, die Ärmsten der Armen. Ja, wenn ihr mit mir mal mitgehen würdet in irgendeinen Slum von afrikanischen Metropolen, das zerreißt unser Herz, dass da Menschen leben, Menschen am Rande der dortigen Gesellschaft. Aber wenn man dann diese Kinder einlädt oder ein Kind von der Straße nimmt in eine Situation hinein, dann gehen oft Herzen auf. Ja, wir möchten weiter bauen. Wir möchten weiter mittragen, auch in der örtlichen Gemeinde. Und da gibt es ja wirklich vieles, vieles zu tragen. Und dann hat der Herr gesagt, dann will ich dich auch freimachen von den Lebenssorgen, den Sorgen um die Rente, den Zahnersatz, Sorgen, wie alles weitergeht. Ja, die habe ich auch, wenn man die Kriegssituation bedenkt. Dann haben wir alle Sorgen. Aber der Herr will uns helfen, dass diese Sorgen uns nicht zermürben. Das ist natürlich was anderes als die Fürsorge, die wir auch haben für unsere Familien. Aber ich spreche jetzt so von diesen krankmachenden Sorgen, die uns oft so viel Herzeleid geben. Lasst uns den Worten des Herrn doch folgen. Zuerst nach seinem Reich. In Ehe, Familie, Gemeinde, am Arbeitsplatz und in der sozialen Umgebung, wo wir leben. Aber wenn er es schenkt, auch darüber hinaus. Und dann will er uns etwas hinzufügen. Die Zufriedenheit ist ein großes Geschenk, wenn Gott uns das schenkt, zufrieden zu sein. Trotz der Schwierigkeiten, gerade in Schwierigkeiten, sich immer wieder an ihn zu klammern. Zu sagen, Herr, ich verstehe dich jetzt nicht, ich verstehe nicht, warum mir dies jetzt gerade passieren muss. Aber ich klammer mich an dich und ich danke dir, dass du mich umklammerst. Du bist mein Gott. Dir darf ich vertrauen. Trachtet zuerst. Ja, erste Dinge müssen immer zuerst kommen. Ich stelle euch vor, heute Morgen, als ich mein Hemd angezogen habe und ich hätte mit dem zweiten Knopf angefangen, ihn in das erste Knopfloch zu machen, dann hätte ich dann natürlich am Ende alles wieder aufmachen müssen. Man muss beim Anfang anfangen und das Erste ist eben die Liebe zu Gott, die wir nicht machen können, die Gott allein schenkt, so wie wenn wir rausgehen und die Sonnenstrahlen uns erwärmen, so können wir uns auch unter die Liebe Gottes stellen und sagen, Herr, erwärme mich neu, zünde neu dein Feuer an in meinem Leben. Und schenk mir die Dankbarkeit und Zufriedenheit. Und hilf mir raus aus dem Kreislauf des Meckerns und Motzens hinein in einen Strudel, in dem man nicht untergeht, einen Strudel des Lobens und des Dankens. Er hat gesagt, ich will dir die Lebenssorge wegnehmen, mich freimachen von Sorgen. Und trachte du nach meiner Gemeinde, nach den Kindern. Schön, dass es Kindergottesdienste gibt. Dass da welche sind, die sich einsetzen, sagt denen mal Dankeschön oder bringt mal eine Tafel Schokolade mit und sagt vielen Dank, dass ihr jetzt auf die Predigt verzichtet, damit wir hier ruhig sitzen können und für unsere Kinder sorgt oder die Teenies oder die alten Geschwister, die besucht werden, oder die Gebete, die wir tun dürfen. Ja, und wenn das geschieht aus Liebe, dann sagt die Bibel, die Liebe ist stark wie der Tod, Eifersucht hart wie das Totenreich, Glut ist Feuerglut, eine Flamme jahrst, Jahwes. Der Eifer der Liebe, unbezwinglich. Ja. Der Tod ist unglaublich konsequent. Nicht? Wenn man dann so Todesanzeigen liest, mein lieber Mann und so weiter, oder meine liebe Frau haben uns für immer verlassen. Keine Hoffnung. Wir dürfen Gott sei Dank Hoffnung haben. Gerade in diesen Tagen ist von einem Freund von uns der Vater heimgegangen nach einem ja, gesegneten Leben als Evangelist. Und ich habe dem Freund geschrieben, er hat jetzt sein Haus in den Himmeln. Das irdische Haus ist abgebrochen. Die Liebe ist stark wie der Tod. Der Tod ist unglaublich konsequent. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe hat den Tod besiegt. Immer wieder ermutigt uns dieses Gotteswort. Er hat uns befreit, die wir durch Todesfurcht geknechtet waren. Ja, ich denke, keiner von uns will durch das Tal des Todes gehen, aber wir wissen, du bist bei mir. Er ist immer da. Er ist bei uns auch auf dem Sterbebett, auf dem Krankenlager. Er beobachtet seine Kinder, auch dann, wenn wir schlafen. Der Vater wacht über uns. Liebevoll blickt er auf uns. Wir haben einen himmlischen Vater, der für uns sorgt und der uns einlädt, an der Sache seines geliebten Sohnes teilzunehmen. Ja, wenn die Liebe da ist für diesen Herrn, dann nehmen wir uns seiner Sache an und dann sagen wir nicht, ach, Donnerstag schon wieder Mitarbeiterbesprechung. Dann wird auch nicht irgendeine To-Do-Liste abgearbeitet. Dann entsteht etwas, was man auch nicht, manchmal gar nicht aufhalten kann, nicht? Also Liebende, die hält keiner auf. Wenn ihr noch an eure erste Verlobungsliebe denkt, ich meine zu eurem Partner, oder wenn ihr das bei Kindern mal erlebt habt, wie haltet ihr nicht auf? Die Geschichte von Jakob und Rahel ist sehr bewegend. Der Jakob hat ja 7 Jahre gearbeitet für die Rahel. Und da steht, sie waren wie einzelne Tage, weil er sie liebte, 7 Jahre lang. Da versteht man die Märtyrer, von deren Berichten wir ja manchmal erfahren, Situationen, in die wir uns nicht so hineinversetzen können, die ausharren Jahr um Jahr, vielleicht Jahrzehnt um Jahrzehnt. Und dann in den Tod gehen für Jesus. Beeindruckend fand ich den Lebensfilm von Dietrich Bonhoeffer, als er dann am Ende ja, zur Hinrichtungsstätte ging und sein Erzfeind dort sagte zu ihm, Dietrich oder Herr Bonhoeffer, das ist das Ende. Dann sagte Dietrich, nein, es ist der Anfang, eine Ewigkeit bei Jesus zu sein. Lasst uns auch diese Geschwister nicht vergessen, die in irgendwelchen Elendslagern sind. Manchmal habe ich so gedacht, was würden die sich freuen, wenn die über Zoom mal ihre Lieben sehen könnten. Ja, die Liebe hält uns stand. Wenn der Herr sagt zu mir oder zu dir, würdest du diese Brücke für mich halten, verteidigen? In der Gemeinde da sein, dabei sein. Ich habe mal diesen Film gesehen, diesen Kriegsfilm, Die Brücke. Ich wie ein junger Mann, der hatte den Auftrag, eine Brücke zu halten und bis zum Tod hat er standgehalten. Für wofür? Wofür? Aber wir dürfen wissen, wir hatten daran gedacht, wofür wir leben, wofür wir unser Leben geben, für wen? Wegen seiner Liebe. Das ist eine große Ehre, diesem König der Könige zu dienen. Wahrscheinlich habe ich euch die Geschichte ja schon mal erzählt, wie ich mit dem Bruder Wim Hoddenbach auf einem Fluss reiste in Afrika und da hatten uns 2 Botschaftsangehörige gesehen. Wir suchten am Starthafen ein Schnellboot, die haben uns mitgenommen und auf der anderen Seite, da erwarteten die Leute am Hafen natürlich Botschaftsangehörige. Und da kam eben einer auf mich zu und sagte, ob ich Botschafter wäre, fragte mich. Und ich habe gesagt, ja. Ich habe ihm natürlich gesagt, dass ich Botschafter von Jesus bin. Da hat er kein Interesse mehr gehabt an mir. Aber mein Herz wurde wirklich froh. Es ist eine Ehre. Und dann entsteht auf einmal doch eine Dynamik. Ja, manchmal sind wir traurig und manchmal geht uns die Puste auf und manchmal möchten wir aufgeben. Ich habe diese Phasen natürlich auch, dass wir desillusioniert sind, enttäuscht sind von Menschen. Und dann ist es doch gut, immer wieder uns festzumachen an ihn, unseren Herrn, daran zu denken, wie sein Ausharren war für uns, was er ausgehalten hat. Ausgehalten bis zum Tod am Kreuz. Ja, hätte absteigen können, wie man ihm zugerufen hat, aber dann wären wir jetzt nicht hier, wären wir verloren. Wie schrecklich muss es sein, eine Ewigkeit unversöhnt zu sein. So dürfen wir auf dem Weg sein, diesem wunderbaren Herrn zu begegnen, ihn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht, wie er ist, sagt Johannes, und wollen doch gerne weitermachen. Und mit den Worten von Paulus, der sagte den Kolossern, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, ich meine, die hätte mein Schwiegervater mir mal erzählt, von einem Treffen aus der Gemeindeleitung, wie einer, der den Küsterdienst getan hat, in der Zusammenkunft die Schlüssel auf den Tisch wirft und sagt, Geschwister oder Brüder, ich weiß nicht, ob nur Brüder da waren oder auch Schwestern, ich mach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dem einen ist zu kalt und dem anderen zu warm und dem zieht's und die große Unzufriedenheit wirft den Schlüssel vom Gemeindehaus auf den Tisch. Und geht. Und dann sagt ein anderer zu ihm, du, für wen hast du das eigentlich getan? Und dann dreht sich die Person um, die den Schlüssel fortgeworfen hat, dreht sich um, nimmt den Schlüssel auf und macht weiter. Ja, für wen machen wir das? Für unseren Herrn. Lassen wir uns einordnen in eine Vision. Er hat eine Vision. Das Evangelium soll weiter bis an die Enden der Erde. Es gibt noch so viele Völker, die keine Bibelübersetzung haben. Völker, die darauf warten, die auch darum beten, schickt uns auch mal Missionare. Unser Nachbarstamm hat so viel positive Änderung erfahren durch das Evangelium. Wir wollen das auch hören. Lasst uns beten um Arbeiter für die Ernte, so viel vakante Stellen nah und fern. Und uns in dieser Armee des Herrn einordnen. Ja, da muss man auch mal Dinge tun, die einem nicht gefallen, nicht? Ich selbst war nicht bei der Bundeswehr. Ich habe damals, konnte ich den Dienst an der Waffe verweigern. Es gab da noch eine Verhandlung, war ein bisschen anders als heute. Aber ich habe gehört von der Armee, wenn da Akademiker hin müssen, hinkommen, auch Mediziner, wer auch immer, die müssen auch erstmal Schützengräben ausheben. Ja, für wen haben wir das getan? Die Mühe auch um die Gemeinde, die oft zermürbenden Stunden in der Gemeindeleitung. Von Herzen für ihn. Manchmal haben wir gesungen, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr, dich lieben, Herr, dir dienen, Herr. Das wünsche ich mir auch für, ja, mein nächstes Jahrzehnt. Auch wenn es mal schwierig wird, denken wir an Petrus, der bitterlich weinte und dann wieder den Auftrag bekam, die Schafe und die Lämmlein zu weiden und zu hüten. Ja, er, Herr, ist nicht gekommen, uns eine Last aufzulegen. Manchmal denken wir, es ist auch eine Last. Jetzt kommen wir Christen noch bei all dem Stress des Lebens. Und nein, er ist gekommen, um uns eine Last von einer Last, der größten Last zu befreien, der Last unserer Sünde, unserer Schuld, unserer Scham vor Gott. Durch die Kraft der Liebe. Ja, so wie ein Petrus oder viele andere, die wir immer wieder eine neue Chance bekommen haben. Ja, Jesus, kannst du neu anfangen. Und wir dürfen Gemeinde mitbauen, an kleiner Stelle dabei sein. Viele Dinge passieren im Verborgenen. Wir sehen oft immer nur in erster Linie die vordringlichen Aufgaben, die Gabenausübungen in der Öffentlichkeit. Aber so viel geschieht im Hintergrund. Wie viele Siege werden errungen von Schwestern und Brüdern im Gebet? Lasst uns um die Lämmlein sorgen, die Schafe. Unser Gott hat ein besonderes Herz für Kinder, für Waisen und Witwen, für Single, Ehen und Singles. Überall dort dürfen wir uns einbringen, dürfen ihm dienen, mit dabei sein, in der Gemeinde und dort in unserem Umfeld. Und uns auch immer wieder diesem Herrn neu weihen und sagen, hier bin ich. Ja, wie beim Appell, nicht? Da muss man antreten morgens früh. So dürfen wir auch immer wieder neu antreten, durch Gottes Hilfe auch wieder neu anfangen. Lasst uns Golgatha nicht vergessen, wo der Zorn Gottes auf unseren Herrn kam, wo man dieses Kreuz aufgerichtet hat, an dem er hing für dich und sagen, jetzt Herr, möchte ich mit dir und für dich auch leben, arbeiten, bauen. Aber es gibt auch Hoffnung, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Er kommt wieder und wir dürfen ihn sehen, so wie er ist. Ja, ich habe euch gesagt, dass ich einige Punkte gesammelt habe, warum wir dem Herrn leben und dienen. Das war mein erster Punkt. Die anderen hatte ich euch ja auch alle vorgelesen, weil er unser Herz erobert hat. Und dafür werden wir ihm in Ewigkeit danken, dabei zu sein, ihn zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Unsere Kronen, wenn der Herr dann welche uns schenken sollte, nehmen und vor seine Füße niederlegen. Ja, ich bin so zum Ende gekommen. Gott segne euch an eurer Stelle und eure Familien. Er ist derselbe treue Gott, der Abraham, Isaak und Jakob ans Ziel gebracht hat, viele andere. Jahwe Elohim, der Gott, der treu ist zu seinen Verheißungen und sie alle erfüllen wird. Er wird nicht alle meine Wünsche erfüllen, aber alle seine Verheißungen. Danke für euer Mitstreiten in der Sache, die uns besonders am Herzen liegt. Der Herr segne euch.